Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 2. März. Schön, dass du da bist. Ja, Donnerstag ist immer etwas Besonderes und bevor ich dir das erzähle, trinken wir beide unseren schönen Tee zusammen. Ich habe mir hier ein Schwarztee mal wieder gemacht. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, mir andere Tees zu besorgen. Warte. Ja. Sehr angenehm, so wie dann klassischer Schwarztee gehört. Ich bin ja keiner, der Milch oder so reinpackt, sondern wie ich, purer schwarzer Tee. Aber naja, es soll ja nicht, wie gesagt, nicht um Tees gehen. Ich überlege gerade, so häufig, wie ich das jetzt schon sage, könnte man das zusammenschneiden und hätte man dann eine dauerhafte Teefolge, glaube ich. Naja, aber es soll, wie gesagt, jetzt, denn es soll um eine Stimme gehen. Ich durfte vor ein paar Wochen mit einem Menschen sprechen und ja, dieses Interview habe ich dir jetzt heute mitgebracht. Viel Spaß damit. Nach dem Interview hören wir beide uns mal ganz kurz wieder. Aber jetzt erstmal schöne Unterhaltung mit dem Interview.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ich bin Alexander Kienzsch oder kurz Alex und ja, habe im Nebengewerbe einen kleinen Verlag gegründet und ja, deswegen hast du mich heute eingeladen.
Genau, richtig. Sehr schön. Im Nebengewerbe, das klingt immer so, als ob man das so nebenbei so ein bisschen macht. Kannst du vielleicht etwas erzählen, was das überhaupt für ein Verlag ist, beziehungsweise wie heißt der Verlag überhaupt, dass wir so ein bisschen im Bilde sind?
Ja, natürlich. Das wäre nicht unwichtig. Das ist der Freigeist Autoren Verlag. Ja, ich betone das mit dem Nebengewerbe so ein bisschen automatisch immer, weil der halt sehr klein ist, ne? Also das ist jetzt kein großer Player irgendwie, sondern ich mache das quasi in Ein-Personen-Regie. Genau, habe das neben meinem Hauptberuf, als Hauptberuf bin ich in einem großen Verlag angestellt. Also ja, es bleibt in der Richtung. Genau, und ich habe ihn 2020 gegründet.
Spannend.
Ja, und seitdem ist jetzt das Programm oder wächst das Programm langsam, aber stetig vor sich hin.
Sehr toll. Das heißt, du möchtest deinem großen Arbeitgeber quasi Konkurrenz machen.
Das ist nicht ganz. Also das ist natürlich dann auch, da gibt es ja dann auch so ein paar Formalien. Also ich brauchte auch quasi die Erlaubnis sozusagen. Mhm. Und das ist einfach, also das Programm, die Zielgruppe ist eine ganz andere, die ja, Programmgestaltung ist anders. Auch viel einfacher natürlich, weil wenn man alles alleine macht, dann ja, macht man sich auch nicht, oder ich sag mal, man hat nicht so viele Möglichkeiten wie jetzt ein großer Verlag, der eine eigene Abteilung für Grafik hat, eine eigene Abteilung für Werbung, wie auch immer.
Ja.
Das heißt, das ist, also ich spiele in einer ganz anderen Liga, da bin ich keine ernstzunehmende Konkurrenz für die und ja, deswegen war das, glaube ich, auch kein Problem.
Noch nicht, man weiß ja nicht, wie es in ein paar Jahren aussieht.
Ja, das ist
Kommen wir auch mal tatsächlich so eine Einstiegsfrage dazu. Was ist denn der Freigeist Verlag? Was ist das, was ist die Besonderheit bei euch eigentlich?
Also, ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil, also angefangen hat es damit, dass ich selber sehr gerne schreibe, also nicht nur gerne schreibe, sondern das ist ja meine große Leidenschaft, schon immer eigentlich. Und ich bin vor 10 Jahren in die Region Stuttgart hier gezogen und hatte hier keine Kontakte und habe dann unter anderem eben auch Leute gesucht, die gerne, so wie ich, gerne schreiben. Und habe dann irgendwie, ja, nach einer Zeit welche gefunden, mit denen habe ich dann eine Autorengruppe gegründet. Und dann hatten wir irgendwann die Idee, dass wir gerne literarische Ausschreibungen machen wollen. Also, dass wir quasi Themen ausrufen und dann sollen uns Leute was einsenden und daraus wollten wir ja verschiedene Texte zusammenstellen. Und dann haben wir halt überlegt, wenn wir das machen, wie können wir das am besten machen? Fragen wir irgendwelche Verlage an, aber ja, ich weiß aus Erfahrung, dass das nicht viel bringt in der Regel. Und ja, zu dem Zeitpunkt war das dann eigentlich schon, ich hatte schon ein paar Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet, also hatte so ein ungefähres Bild, wie das so abläuft und hatte damals schon den Gedanken, dass ich gerne meinen eigenen Verlag auch mal machen würde, einfach um auch das Programm selber mehr bestimmen zu können, ja, einfach mehr Kontrolle zu haben. Und genau, dann hatte ich mich halt informiert, habe dann eben gesehen, so im Nebengewerbe ist es halt auch relativ einfach anzumelden. Es ist mit dem Finanzamt und Steuern alles nicht so kompliziert, also das kam mir alles sehr entgegen. Und genau, dann habe ich den einfach gegründet als Ein-Personen-Verlag. Und ja, darüber haben wir dann unsere Anthologien und mittlerweile auch andere Bücher von einzelnen Autorinnen und Autoren veröffentlicht.
Sehr cool. Okay, also beeindruckend. Das ist so eine, ja, praktische Sache. Man hat einen Bedarf und das da auch so etwas ist. Spannend. Und veröffentlicht ihr nur Anthologien oder habt ihr auch, also du hast da von so anderen Sachen auch schon gesprochen. Kannst du vielleicht dazu etwas erzählen? Was überhaupt, ja, was findet sich überhaupt in eurem Verlag für Werke? Vielleicht ist das nochmal ganz interessant.
Mhm. Ja, also das sind im Grunde zwei große Richtungen, wenn man so will. Das eine sind die Anthologien und das sind halt alles gesellschaftspolitische Themen. Also wir haben angefangen damals 2020, als auch in Deutschland Black Lives Matter relativ groß war und es da viele Demos gab und viel diskutiert wurde. Und da hatten wir halt überlegt, wie können wir uns sozusagen als, oder wie können wir uns beteiligen, was können wir tun, um nicht zur schweigenden Mehrheit zu gehören, so als nicht direkt selber Betroffene, aber was kann man irgendwie solidarisch tun? Und dann hatten wir die Idee, dass wir diese Ausschreibungen machen zum Thema Rassismus. Und also dafür, dass wir ein völlig unbekanntes Autorenkollektiv waren und das unsere erste Ausschreibung war, lief das sehr gut. Also da kamen über 150, 160 Einsendungen rein.
Wow.
Das war dann, ja, das war dann auch ein ordentlicher Berg, erstmal das zu bearbeiten, das alles durchzusehen. Und genau, deswegen war dann eben der Wunsch da, dass, ja, dass das halt auch in einer guten Form irgendwie in einem Buch kommen soll. Da habe ich dann, wie gesagt, den Verlag gegründet. Und seitdem haben wir jetzt jedes Jahr eine Ausschreibung gemacht, immer solche politischen Themen. Also wir hatten dann auch als zweites das Thema Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung. Dann hatten wir noch Queerness, wir hatten Depressionen. Moment, jetzt muss ich nachschauen. Genau, Armut als nächstes Thema. Jetzt ist die letzte Ausschreibung war Sexismus. Da kam auch wieder sehr viel rein. Also man merkt doch bei den einzelnen Themen, bei manchen ist einfach, da kommt viel mehr. Also Depressionen waren 250 Einsendungen. Das war wirklich gewaltig. Genau, also jedes Jahr ein so ein Thema, immer sehr politisch. Jetzt im Moment, oder gerade eben, haben wir die neueste Ausschreibung abgeschlossen zum Thema Migration. Da werden jetzt die Texte gesichtet. Also da kommt jetzt im Sommer dieses Jahr, soll da das Buch zu erscheinen. Genau, das ist der eine große Bereich. Und dann hatte ich halt, weil ich halt ja irgendwie ein paar Kontakte hatte, ein paar Leute, die von denen ich wusste, die schreiben auch schon seit vielen Jahren teilweise. Und da ich auch im Laufe der Jahre mich immer mehr so im Lyrikbereich auch ja, umgesehen habe, hat sich das jetzt so ergeben, dass ich halt vorrangig von Bekannten, nicht nur, aber vorrangig, Lyrikbände, also von einzelnen Autorinnen dann Lyrikbände veröffentlicht habe. Hm. Und da sind jetzt mittlerweile auch, das sind auch so an die, ich weiß gar nicht, 6 oder 7 Bücher mittlerweile entstanden. Also ja, kommt ein bisschen was zusammen mit der Zeit.
Nicht schlecht. Also schon beeindruckend. Und das Ganze so in Eigenregie. Kannst du vielleicht dazu, also ich stelle mir das immer so sehr aufwendig vor, das Ganze alles zu machen, welche Prozesse damit einhergehen. Kannst du vielleicht so erzählen, wie das bei dir überhaupt aussieht? Also wenn jetzt diese, ihr habt jetzt eine Ausschreibung gemacht und dann kommen die Werke zu dir, zu euch, zu dem Kollektiv. Wie sind du die Schritte dann? Also ganz rein pragmatisch.
Ja, also die Ausschreibungen sind tatsächlich eher die aufwendigeren Sachen, weil natürlich je nach Thema so viele Texte dann einfach zu lesen sind. Das also da geht man auch manchmal dann etwas pragmatisch irgendwann ran. Also wenn man irgendwie eine 10-seitige Kurzgeschichte hat und merkt nach einer Seite, die gefällt einem überhaupt nicht, dann ja, bricht man vielleicht auch schon recht früh ab, weil man merkt, da das kann nicht mehr gerettet werden, so für, ja, für uns, für unsere Ansprüche. Also es ist natürlich, wir betonen das auch immer, Literatur, Kunst ist natürlich immer auch subjektiv. Also nur weil wir jetzt einen Text nicht mit aufnehmen wollen, muss der ja nicht wirklich, oder kann man jetzt nicht allgemein sagen, der ist einfach schlecht. Aber ja, uns hat er halt dann in dem Fall nicht überzeugt. So, das versuchen wir immer zu betonen. Genau, also dieses Texte lesen, Texte sichten ist immer erstmal der größte Brocken sozusagen. Da muss man sich auch ein bisschen dranhalten. Weil der Zeitplan ist immer, dass wir im Sommer, im August ungefähr, Juli, August, das Buch veröffentlichen können. Und wir haben es jetzt alle Jahre immer so gemacht, dass wir zuerst bis Ende Dezember die Ausschreibung hatten, dann verlängern wir die meistens noch bis Ende Februar, haben wir jetzt auch wieder gemacht. Und dann haben wir halt so März, April Zeit, die Texte zu lesen spätestens. Oder also ja, man fängt natürlich früher schon an, aber ja, dass man sich, das Ziel ist, dass wir uns im April zusammensetzen, dann ja, hat jeder so seine Favoriten, dann wird auch diskutiert. Das ist auch interessant bei manchen Themen. Bei manchen Themen wurde viel mehr diskutiert, weil die Meinungen viel stärker auseinandergingen. Hm. Bei anderen waren wir uns recht einig. Also das, ja, war auch immer, das sind auch spannende Erfahrungen für einen selber, so zu sehen, wie reagieren die Leute so bei solchen Themen oder, ja, wie, nachdem man jetzt schon 2-3 Mal sowas gemacht hat, geht man doch irgendwie anders ran an die Sache. Also das ist ganz spannend.
Das stelle ich mir auch, also ich stelle es mir wirklich sehr spannend vor. Und gerade so bei bestimmten Themen, die eine gewisse Polarisations, die Möglichkeit haben, dass es polarisiert. Mhm. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann kontrovers darüber auch diskutiert wird. Mhm. Wie viele Leute zählen denn zu deinem, euren Kollektiv eigentlich, dass man sich das mal so vorstellen kann?
Also im Moment sind wir wieder zu dritt. Mhm. Das hat im Laufe der Jahre jetzt auch sehr gewechselt. Also wir sind eine Zeit lang auf 7 Leute angewachsen. Ja, dann weiß ich nicht. Also es war auch immer so ein bisschen, manche hatten und wollten jetzt nicht unbedingt diesen Aufwand mitmachen, was ja auch völlig okay ist. Ja, und dann haben sich manche Wege wieder getrennt irgendwie. Also je nach Ausschreibung, bei manchen Ausschreibungen waren wir auch zu dritt oder zu viert. Dann hat man natürlich noch mal ein bisschen mehr Abweichungen, weil natürlich 4 Leute dann auch noch mal, ja, das sind einfach 4 verschiedene Erfahrungen, die da zusammenkommen. Und wenn wir es irgendwie anders nur zu zweit gemacht haben, das geht dann doch meistens etwas einfacher. Ja, aber im Moment genau, zu dritt. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, wie es da läuft. Was, genau, was Kontroverses angeht, beim Thema Depression war es so, dass wir uns alle so ein bisschen selbst davon betroffen fühlten oder, ja, manche mehr, manche weniger. Und da jeder so ein bisschen halt andere, ja, schon dann auch Meinungen zu hatte, wie, welcher Text trifft das jetzt eigentlich? Weil am Ende empfindet es natürlich oder erfährt es natürlich jeder auch ein bisschen anders, so solche Sachen. Und da gab es tatsächlich die meisten Diskussionen, wie was ein guter Ansatz wäre, was passen könnte. Also, ja, spannend zu beobachten.
Auf jeden Fall. Also, es ist, ich stelle mir das aber auch, also nebst diesem ganzen organisatorischen Aufwand, stelle ich mir das natürlich auch einen immensen mentalen Druck natürlich auch vor, der damit einhergeht. Man hat ja unterschiedliche Erwartungshaltung, also an sich selbst, an die Werke, aber im Endeffekt auch das, was dabei rauskommt. Wie geht ihr damit eigentlich um? Also gerade bei solchen Themen, die halt einen gewissen belastenden Charakter haben, wenn dann vielleicht jemand über tatsächlich negative Erlebnisse berichtet und dadurch, dass ihr nun mal gesellschaftspolitisch relevante Sachen habt, die halt sehr energiegeladen einfach sehr, also inhaltstief sind. Mhm. Wie schafft ihr da irgendwie so ein, euch auch auszubalancieren? Habt ihr da oder trifft euch das gar nicht, oder?
Ja, doch. Also da muss ich sagen, da sind wir tatsächlich recht naiv einfach rangegangen beim ersten Mal. Weil wir einfach gesagt haben, ja, wir wollen uns irgendwie halt auf unsere Art engagieren. Wir wollen diese Plattform halt, also der Hauptgedanke war ja, dass wir auch Menschen eine Plattform bieten wollen, die halt mit dem Thema selber Erfahrung haben, aber nicht groß gehört werden in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum wir vergleichsweise viele junge Autorinnen und Autoren immer mit dabei haben. Oft auch Leute, die zum ersten Mal irgendwie textlich was veröffentlichen bei uns. Ja, einfach um denen auch mal sozusagen eine Plattform zu bieten, auch wenn diese Plattform sehr klein ist. Also ja, das ist alles sehr überschaubar, aber trotzdem, die können dann von sich sagen, sie sind in einem Buch vertreten. Dieses Buch behandelt das Thema, was sie selber sehr, sehr anspricht oder ja, mit dem sie selber sehr konfrontiert wurden. Und wir haben das tatsächlich gleich bei der ersten Ausschreibung gemerkt bei Rassismus. Also da gab es manche Texte, die halt wirklich autobiografisch waren und die dermaßen krasse Erfahrungen dann geteilt haben, das, ja, ist dann auch nicht einfach. Also das sagen wir dann auch immer, wenn wir irgendwie auf einer kleinen Buchmesse oder so sind und die Bücher anpreisen. Es ist natürlich keine schöne Lektüre in dem Sinne, ne? Also es ist kein Gute-Laune-Buch meistens, obwohl wir es immer bisher auch geschafft haben, 1-2 Texte mit dabei zu haben, die das Thema auf eine gute, humorvolle Art angehen. Irgendwie sehr sarkastisch, sehr selbstironisch. Also das ist dann immer so eine kleine Auflockerung zwischendurch. Aber ja, also es sind schon Texte und gerade bei Depressionen haben wir auch überlegt, ob wir nicht mit Content-Warnungen irgendwie arbeiten sollten, weil ja, da natürlich dann auch sehr finstere Ecken dann da angegangen werden. Aber ich glaube, also wir selber also es hilft natürlich ein bisschen, das zum Distanzieren, dass wir ja auch immer die literarische Frage im Blick haben. Also das ist mir zum Beispiel auch erst im Laufe der Zeit klar geworden, dass wir eigentlich ziemlich viel verlangen. Es soll ja zum einen dieses politische Thema auf eine gute Art oder auf eine Art, die wir als angemessen empfinden, angehen und dann auch noch literarisch irgendwie überzeugen. Das ist eigentlich sehr, sehr viel verlangt. Aber bisher sind da auch immer wirklich sehr gute Texte reingekommen. Also da, wir hatten immer eine gute Auswahl. Das ist auch sehr erfreulich.
Sehr schön. Also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr interessant, sehr beeindruckend vor, wenn man dann von unterschiedlichen Menschen dann zu unterschiedlichen Themen etwas liest, dann ist das ja eigentlich ein Teil von sich selbst, dass sie dann zum Ausdruck bringen. Und es ist dann ja eigentlich ein starkes Geschenk für euch, aber auch für die potenziellen Lesenden. Sie sagen so, hier hat sich eine betroffene Person damit auseinandergesetzt und das sind die Gedanken von der Person dazu. Mhm. Und dass wir mit anderen dann anderen Geschichten noch verzahnt, finde ich sehr, sehr interessant. Also finde ich einen spannenden, einen schönen und einen wertschätzenden Ansatz, den ihr da verfolgt.
Das freut mich.
Ja, das sollten wir viel mehr oder brauchen wir viel mehr, weil da, ich finde, eine Sache, die du vorhin genannt hattest, dass ihr so ein bisschen Leuten eine Plattform bieten wollt, dass ihr so ein bisschen die Stillen laut machen wollt, weil die Lauten, die sind ganz laut meistens, aber diejenigen, für die es wie ich ankommt, ja, die sind leider die Stillen. Das finde ich ein richtig schöner und auch ein positiver Gedanke in dieser turbulenten Zeit, in der wir uns aktuell befinden.
Ja, also es war tatsächlich dieser Ursprungsgedanke zum Rassismus war damals, das ging so ein bisschen aus Social Media, es gab dann irgendwie so eine Runde, weil das Thema gerade so groß war, nach George Floyd eben. Dann gab es irgend so eine Talkshow, wo, ich weiß nicht, Thomas Gottschalk und noch drei andere alte weiße Männer saßen und drüber schwadroniert haben, ja, so schlimm ist doch Rassismus in Deutschland gar nicht. Wir sind da halt alles überwunden. Schön, und dann waren halt die Stimmen alle so laut, was setzt man die da hin, damit die da was erzählen? So, und jetzt, ich bin auch ein weißer Mann, also ich habe dann halt überlegt, ne, was kann ich irgendwie beitragen, weil ich kann so eine Erfahrung nicht teilen. Aus der Perspektive, aber ja, ich könnte eben versuchen, Leuten die Möglichkeit zu geben, diese Erfahrung zu teilen. Und das, ja, auch wie gesagt, wenn es nur ein vielleicht kleiner Rahmen ist, aber überhaupt, dass wir da überhaupt mal was haben. Und ja, das ist dann jetzt seitdem auch gut angewachsen. Also schön. Doch eine schöne Erfahrung, finde ich.
Das glaube ich. Kommen wir zu einer anderen Frage. Und zwar, ich mache einen kleinen Schwung einmal kurz zurück, nämlich zu einer Aussage, die du ganz am Anfang so mal ein bisschen durchscheinen lassen hast. Du hattest mir nämlich im Vorfeld ja auch schon erzählt, dass du selbst halt auch schon, dass du eigentlich auch Autor bist. Das hast du gerade auch so ein, zwei Mal so durchscheinen lassen. Da würde ich gerne noch einmal kurz drauf eingehen, bevor wir weiter auf deinen Verlag oder eingehen. Kannst du erzählen, was du für einen, was ist eigentlich dein Genre, in dem du dich eigentlich ja vielleicht bewegst? Du hast Lyrik so mal angeschnitten. Kannst du dazu mehr erzählen?
Ja, also das ist, da gibt es auch noch eine schöne, lustige Geschichte zu. Ich schreibe, seit ich schreiben kann. Also ich habe in der ersten Klasse schreiben gelernt und habe angefangen, so kleine Kurzgeschichten irgendwie zu schreiben. Also das ist einfach schon immer ein Drang bei mir gewesen. Habe dann auch jahrelang hauptsächlich Kurzgeschichten geschrieben. Also das war einfach was natürlich jetzt neben Schule und neben 100.000 Sachen, die man macht, konnte man halt letztendlich mal hin und schreibt da so eine kurze, abgeschlossene Szene. Das ist ja machbar. So. Das habe ich viele Jahre gemacht und hab mich mal so ein bisschen an Gedichten probiert und war da aber in jungen Jahren, also ja, das war alles nix, da war ich nie zufrieden. Und ich habe dann, da war ich glaube ich 17, da habe ich so eine Art Feriencamp, aber für schreibende Jugendliche. Das wurde von Leuten aus Brandenburg, also ich komme ursprünglich aus Halle an der Saale und das wurde von Leuten aus Brandenburg angeboten, eine Woche in den Sommerferien. Und dann war ich dort und das waren halt so Kulturpädagogen und die haben das auch echt gut gemacht. Ich bin auch bis heute noch mit denen in Kontakt und ja, hab denen dann eben, also man hat dann so über das Schreiben gesprochen und was schreibst du so? Und ich habe dann da in voller Überzeugung gesagt, ja, also Gedichte kann ich ja überhaupt nicht schreiben. Das kann ich gar nicht. So, dann sind wir irgendwie am Tag danach irgendwie spazieren gegangen und dann stand da so ein Baum, der schon fast abgestorben war. Also da hing die Rinde in ganz großen Streifen irgendwie runter. Und das war so ein total faszinierender Anblick. Und dann habe ich mich an dem Abend hingesetzt und habe ein sehr langes Gedicht über diesen Baum geschrieben. Und das war dann so der Start sozusagen. Und seitdem, mit jedem Jahr jetzt, bin ich von den Kurzgeschichten mehr weg und jetzt eher bei der Lyrik tatsächlich gelandet. Ich schreibe mittlerweile sehr gerne Haiku, also diese japanische Gedichtform mit 3 Zeilen, 17 Silben, weil ich das einfach eine schöne Herausforderung finde, wenn man irgendwas zu sagen will, das halt in dieser extrem begrenzten Form unterbringen zu sollen. Das, ja, das macht Spaß. Das präsentiere ich auch auf meinem Instagram-Account, den ich mittlerweile habe.
Genau. Ja, da habe ich einige von gelesen. Sehr spannend auf jeden Fall.
Naja, sehr schön. Genau, und also es hat auch damit zu tun, in dieser Autorengruppe, die wir jetzt hier gegründet haben, war ich auch am Anfang der Einzige, der eher Prosa geschrieben hat. Die anderen waren alle hauptsächlich Lyriker, Lyrikerinnen. Und ja, wenn man halt dann auch lange Zeit dann so einen Einfluss hat, ne, dann geht das natürlich auch so ein bisschen vielleicht auf einen über. Das, also ja, wir haben dann einfach viel mit Lyrik irgendwie gemacht und ja, bin ich dann doch mit der Zeit etwas tiefer rein.
Schön. Also irgendwie scheint es ja wie ich so zu sein, dass du bist durch und durch eigentlich ein Schriftsteller. Also du machst eigentlich alles, was mit Schriftstellen irgendwie zu tun hat. Und es scheint so, als ob du das allererste Mal, als du mit dem Stift quasi in Verbindung getroffen bist, die Buchstaben identifizieren konntest, dass dann schon vorher bestimmt war, Alex macht definitiv irgendwas mit Literatur. Das ist doch schön.
Ja, schon. Also genau, vom Germanistikstudium bis jetzt, ja, Verlagsarbeit. Das ja, war halt immer so die große Leidenschaft. Wobei, also natürlich in jungen Jahren dachte ich schon, oh ja, Schriftsteller werden, aber davon bin ich dann so ein bisschen abgekommen, weil wenn man so ein bisschen die Branche dann auch von innen sieht, das muss man wirklich wollen. Also das ist in den allermeisten Fällen, wenn man nicht gerade Stephen King heißt, ist das, glaube ich, keine einfache Sache. Ne?
Diese typische Ellenbogen-Mentalität?
Ja, genau, das ist einfach, und es ist ein sehr kleiner Kuchen im Vergleich zu anderen Branchen, wo sich halt sehr viele Leute dann irgendwie versuchen, was von abzubekommen. Also ja, das ist schwierig.
Kann ich mir vorstellen. Aber dafür bieten dann ja vielleicht kleine Verlage dann einfach die ideale Plattform, um Nachwuchs einfach so zu züchten und ähnliches. Und da komme ich nämlich zu der Frage nämlich dazu. Ihr macht ja du hast ja vorhin auch schon so angeführt, dass bei euch relativ junge Menschen bei euch Werk oder einschicken und für einige von denen das das erste Mal war, dass die überhaupt irgendwas veröffentlicht haben. Und damit geht ja einher auch so eine gewisse Verantwortung. Wie geht ihr mit dem Thema Nachwuchsförderung um?
Ja gut, also mein Ansatz ist, dass ich halt versuche von vornherein sehr offen zu sein. Also deswegen ist das wahrscheinlich auch schon so in mir ins Blut übergegangen, dass ich immer sage, ich mache den Verlag nur im Nebengewerbe, weil ich halt nicht, also versuche irgendwelche Erwartungen jetzt oder falls es große Erwartungen gibt, die erstmal zu dämpfen, weil ich kenne das von mir selber früher, ne? Man denkt irgendwie oder man hofft, ja, das wird schon irgendwie, ich werde der eine Star werden oder so. Und da versuche ich dann immer den Leuten klarzumachen, also mit so einem kleinen Verlag, also es gibt auch kein wirkliches Werbebudget, es ist Print on Demand, also es ist jetzt auch nicht groß in den Buchhandlungen zu finden direkt. Man kann es dort bestellen, aber es wird eher nicht in den Buchhandlungen direkt ausgelegt. Da versuche ich einfach so ein bisschen den Leuten das so die realistische Sicht quasi zu geben, dass es jetzt höchstwahrscheinlich kein großer Bestseller wird, aber eben so ein erstes Mal schauen, wie ist es, ein eigenes Buch zu haben mit einem eigenen Namen vorne drauf. Und ja, was dann, also da sind wir dann auch offen. Also so weit kam es jetzt noch nicht, aber falls da jemand dann Interesse an einem zweiten Buch irgendwie hätte, ob man das dann bei mir machen will oder ob man dann irgendwie auch andere Kontakte hat, das ist, also da ja, sind wir natürlich völlig offen, unterstützen das auch gerne, wenn wir irgendwelche Kontakte haben oder so. Ansonsten, ja, es ist jetzt nicht, also Nachwuchsförderung in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwelche Programme direkt haben oder Ansätze. Es ist alles so ein bisschen Work in Progress irgendwie. Also wir lernen, oder ich auch lerne selber noch dazu mit jedem Buch und mit jedem neuen Autor, mit jeder Autorin. Es soll einfach so ein möglichst angenehmes Miteinander sein, dass halt nicht der eine jetzt auf Kosten des anderen profitiert, sondern dass wir einfach zusammen so ein Buch gestalten und dann eben schauen, was wir daraus machen können. Das ist so der Hauptgedanke, den ich versuche irgendwie mitzugeben.
Ist aber eigentlich auch ein schöner Gedanke, gerade wenn man das so klar nach außen auch transportiert, dass man weiß, so hier, ihr könnt hier ausprobieren, ich habe eine kreative Plattform, wenn man das mal so ausdrücken will, ich habe einfach Bock darauf, Leuten eine Plattform zu bieten oder so, ja, dann könnt ihr das ausprobieren, das ist alles reell, das ist alles was Feines. Und wir schauen einfach, was daraus wird. Und das so ein bisschen ergebnisoffen, das Ganze darzustellen. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel Druck auch auf beiden Ebenen einfach wegnimmt. Bei euch auf der einen Seite, also bei dir, und auf der anderen Seite natürlich auch bei den schreibenden Menschen. Wenn die einfach sagen, ja, okay, ich würde mich gerne zu dem Thema äußern. Ich habe da vielleicht die und die Kurzgeschichte, die ich irgendwie gerne einreichen würde. Aber ich weiß nicht, was da alles hintersteckt. Wenn man aber das so ergebnisoffen macht, vielleicht ist das eine ganz charmante Herangehensweise. Wie sind da so die Rückmeldungen von den einzelnen Menschen bisher so? Kannst du dazu etwas erzählen?
Ja, das hängt, glaube ich, tatsächlich viel davon ab, wie viel Erfahrung die einfach schon gemacht haben. Also die meisten finden es einfach gut. Also habe ich den Eindruck, das ist so die Rückmeldung, die bedanken sich dann. Manche freuen sich sehr, das ist dann immer sehr schön. Für die ist das wirklich was Besonderes, so ein Buch dann in der Hand zu haben, wo sie mit veröffentlicht sind. Bei anderen merkt man, die sind dann halt doch schon ein paar Jahre irgendwie im Literaturbetrieb. Die fragen dann auch bei der Einsendung direkt, ja, wie ist denn... Wie sind denn die Konditionen bei Veröffentlichungen? Und also die denken überhaupt schon dran, ne? Das ist ja dann, viele denken da gar nicht dran oder ja, haben das noch nicht so auf dem Schirm, dass man das auch im Blick haben kann, sollte. Also es gibt ja auch viele Verlage, irgendwie Bezahlverlage und keine Ahnung. Ich habe auch einmal ein Gedicht irgendwo eingesendet und dann wurde das auch ins Buch genommen und dann hieß es, ja, du kannst ein Buch für, ich weiß nicht, wie viel Euro dir bestellen, und dann war klar, die haben so gut wie jeden Text damit aufgenommen, weil sie einfach dann diese Bücher verkaufen wollten. So, das sind halt so Erfahrungen, die macht man auch so als schreibender Mensch, und das weiß ich nicht. Ist mir halt wichtig, da irgendwie auch eine Alternative zu bieten. Und ja, insgesamt habe ich den Eindruck, kommt ganz gut an. Also wir haben auch Leute, die zu fast allen Ausschreibungen bisher immer wieder mal was eingesendet haben. Also ein paar Namen kennt man mittlerweile schon. Die sind auch in mehreren Büchern dann mit drin. Ist eigentlich auch ganz, ganz schön, dass man so ein bisschen so lockere Kontakte über die Jahre aufbauen kann.
Ja, toll. Finde ich richtig stark. Also finde ich eine schöne Herangehensweise. Und da würde ich gerne mal vielleicht noch ein bisschen was zu deiner Inspiration, nee, Inspiration ist das falsche Wort, aber zu deinem Grundgedanken einfach wissen. Welche Lücke wolltest du eigentlich, als du diesen Verlag gegründet hast? Also du hast schon grob erzählt, dass das aus einer praktischen Sache heraus erwachsen ist, aber welche Intention hattest du damit eigentlich, oder welche Lücke du damit schließen wolltest auf dem Markt? Weil man hätte ja auch sagen können, wir suchen uns einen kleinen Verlag in der Nähe aus, sprechen mit dem darüber, weil ich würde mal behaupten, dass es viele kleinere Verlage auch gibt, die auch so einen gewissen Anspruch einfach haben, wir wollen ganz entspannt Bücher oder Geschichten rausbringen. Was war da so bei euch der Knackpunkt, die Besonderheit?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also zum einen war natürlich wirklich dieser politische Gedanke da, dass wir auch einfach uns politisch quasi indirekt äußern wollten, indem wir halt solche Bücher machen. Und für mich ging es auch oft darum, also gerade bei den Büchern, die dann nicht Anthologien sind, sondern bei den Lyrikbänden, wie soll ich das formulieren? Literatur zu veröffentlichen, die jetzt nicht ganz so, sagen wir mal, mainstreamig ist. Also es gibt ja schon, ich kenne das ja auch aus Lektoratsarbeit, da gibt es dann irgendwie Zielgruppenanalyse und dies und jenes und man sollte das umstellen und der Stil passt aber für dieses nicht und so. Und das ist schon in größeren Verlagen ein sehr kaufmännisches Denken, was natürlich logisch ist, wenn man damit Geld verdienen muss, dann ist das natürlich auch notwendig, das ist klar. Aber das war halt auch so ein Gedanke, dass ich es halt erstmal auch klein halten wollte, dass ich diesen finanziellen Druck nicht gleich habe, sondern dass ich einfach so ein bisschen Literatur machen kann, die mir gefällt, von der ich sage, die ist jetzt nicht so gewöhnlich. Jeder dieser Autoren, diese Autorinnen, die haben irgendwie so einen eigenen Stil, der mich persönlich einfach anspricht. Das ist so die ganz subjektive Herangehensweise gewesen. Also wenn es mir gefällt, wenn ich sage, ja, das überzeugt mich, das ist irgendwie was Neues oder für mich was Neues, dann kann ich mir das vorstellen. Ja. Okay. Also ganz, ganz subjektiv, knallhart subjektiv.
Ja, aber es ist doch schön. Aber es ist doch eine super Sache. Es muss ja nicht immer so sein, wie große Verlage das irgendwie handhaben. Und ja, finde ich ganz, ganz charmant auf jeden Fall. Und das politische Statement dahinter einfach, das ist, glaube ich, eine schöne Sache, dass man aber genau weiß, wenn man Freigeist sucht, dann findet man dort politische Werke. Ist politisch und lyrische Werk oder Lyrik, ist das eigentlich eine Sache, die generell, worauf ihr euch spezialisieren, wo du dich drauf spezialisieren willst mit dem Verlag, oder bist du da auch offen, was das anbetrifft?
Jetzt wegen Lyrik oder?
Ja, genau.
Da bin ich offen. Also es hat sich im Grunde halt so ergeben, dass es jetzt erstmal hauptsächlich Lyrikbände waren. Aber also jetzt das letzte Buch war zum Beispiel ein Band mit Kurzgeschichten von einem Autor, der hatte was zu einer Ausschreibung eingesendet. Und ich fand diese Einsendung sehr toll und wurde aber überstimmt. Die anderen waren davon nicht überzeugt. Und dann habe ich überlegt, das ist ja nun mein Verlag. Also ja, dann schreib ich ihn einfach mal an, könnte er sich nicht ein eigenes Buch vorstellen. Und da ist er drauf eingegangen. Das hat sich jetzt alles hingezogen, weil wir beide natürlich Vollzeit arbeiten und das alles beides, also er das Schreiben, ich das dann Verlegen irgendwie so nebenher machen. Ich glaube, da haben wir jetzt 2 Jahre dran gesessen, aber jetzt ist dieses Buch erschienen, Anfang des Jahres gerade. Inst, Geschichten über Gewalt und Behinderung.
Wow.
Von Alexander Puchtler. Also auch wieder sehr politisch. Er arbeitet noch im Pflegebereich. Und das sind halt Kurzgeschichten über die Zustände in geschlossenen Pflegeheimen. Und er hat einen Stil, der, finde ich, sehr mitreißend ist. Das hat mich halt schon bei dieser ersten Geschichte total überzeugt. Und nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Und thematisiert das halt so hart, wie es einerseits ist, und aber auch so Empathie, also mit so viel Empathie für alle Beteiligten. Also es ist nicht irgendwie die bösen Pfleger, die sich nicht für die Patienten interessieren, sondern das sind auch Menschen, ne? Und die sind überarbeitet, die sind überfordert und dann werden vielleicht auch mal fragwürdige Entscheidungen getroffen. Und auch die Patienten sind halt dann, wenn sie irgendwie psychische Probleme haben, halt auch keine Menschen, mit denen man leicht auskommt. Ne? Und das, also diese Ambivalenz auf allen Seiten, die, finde ich, trifft ja wahnsinnig gut. Und das hat mich jetzt sehr gefreut, dass wir das jetzt nach der langen Zeit hingekriegt haben. Das ist jetzt also der erste Band mit Kurzprosa und also da bin ich relativ offen. Was ich wahrscheinlich nicht machen kann, einfach aus den finanziellen, herstellerischen Aspekten, sind halt Romane. Also das waren jetzt 200 Seiten und das ist schon, ist einfach vom Druckpreis her. Da müsste man größere Auflagen machen, um da Konditionen zu kriegen und das übersteigt dann meine finanziellen Möglichkeiten. Also genau, aber ansonsten dünne Bücher, da kann alles sein. Das, ja, da okay. Bin ich für alles offen.
Ach schön, das ist so ein. Also werdet ihr vielleicht sowas wie der noch politischere Reklamverlag 2.0.
Ja, das wäre doch was.
Ja, auf jeden Fall. Das ist okay, auch wenn ich irgendwann mal gesehen habe, dass auch Reklamhefte rausbringen, die wie 600 oder 700 Seiten hatten, wo ich ganz irritiert drüber war. Aber
ja, das ist, die haben da viel Verschiedenes.
Definitiv.
Man kennt halt nur die gelben Büchlein. Das,
exakt, ja. Und das Lustige ist, gerade vor mir liegt ein nicht gelbes Buch von Reklam, hat aber auch nur 250 Seiten. Das hier kommt von Walter Benjamin. Ist aber halt, ja, ist auch nette, nette Geschichten drin. Aber das ist halt in, was ist das denn? Schwarz, Rot, Blau, Gelb gehalten. Also nix.
Aha, okay.
Glaube ich auch von genau. Aber jetzt bin ich abgedriftet. Darum soll es ja gar nicht gehen. Okay, das heißt, der politische Aspekt ist ein sehr wichtiger Aspekt bei euch. Und diese Lücke schließen einfach, die es so ein bisschen auf dem Markt gibt, was das anbetrifft. Warum, also was reizt dich oder was reizt euch an Anthologien eigentlich? Weil das ist ja schon eine Sache, da steckt ja dieser Auswahlprozess, ist ja ein größerer Aufwand, das Filtern, welche Sachen passt. Du hast erzählt, dass die Kosten bei so einzelnen Werken, so bei Romanen ein bisschen intensiver sind, aber auch das ja wäre auch vielleicht eine andere Herangehensweise, vielleicht denkbar, E-Books oder ähnliches. Warum Anthologien, also als einer der beiden aktuellen Schwerpunkte bei euch?
Also ich finde das Prinzip Anthologie einfach sehr schön, gerade mit verschiedenen Autorinnen, Autoren, dass, dass man da so viele verschiedene Stile zusammen hat. Also man hat nicht 100 Seiten mehr oder weniger dasselbe. Also auch, na, das ist dann auch, natürlich kann so ein Buch auch sehr gut, oder ist so ein Buch auch sehr gut, wenn es von einem Autor nur ist, aber ja, einfach so diese ganz verschiedenen Herangehensweisen auch. Ja, dass man verschiedene Stimmen hat. Wie gesagt, dann eben auch einzelne Texte, die eher düster sind, die dann, die irgendwie hart sind, wo man dann das Buch auch vielleicht danach erstmal weglegt. Und dann auch wieder andere Texte, die, die mit einem schönen Humor irgendwie an diese ganze Sache rangehen.
Okay.
Ja, einfach diese, diese Mischung zu haben. Und also ich glaube, es ist auch für, gerade eben für junge Leute, die jetzt teilweise, wie gesagt, zum ersten Mal was veröffentlichen, auch so ein guter Rahmen eben in so einem, ja, Rahmen eben mit dabei zu sein und das erstmal auszuprobieren. Und dann, also es gibt ja auch Literaturzeitschriften, das ist ja auch, finde ich, eine sehr gute Sache, wo man einfach so ein bisschen Überblick über verschiedene künstlerische Formen recht einfach finden kann. Ja, das, das reizt mich persönlich einfach daran. Und genau, man lernt halt auch viele Leute kennen. Das ist auch ganz nett.
Ja, das glaube ich. Also eigentlich ist das Thema Meinungspluralität, wenn man das vielleicht so nennen, ist das eigentlich, was ihr damit ja betreibt. Oder ja, das ist schon, oder auch die, dieser kollektivistische Gedanke, vielleicht ist das auch nochmal der, der so ein bisschen auch mitschwingt. Klar, natürlich, ja, auch schön. Also finde ich reizvoll. Ich habe gerade, als du erzählt hast, darüber nachgedacht, ob man nicht damit auch vielleicht ein Thema nur an der Oberfläche angreift, aber vielleicht ist das auch manchmal ganz gut, wenn man zu einem Thema unterschiedliche Stimmen hört, dann merkt man einfach, was für eine politische Brisanz und Schlagkraft ein Thema auch beinhaltet und auch wie wichtig es ist, sich damit zu stellen, weil natürlich, wenn eine Person über Thema XY spricht, ja, okay, dann ist es vielleicht ein subjektives, singuläres Phänomen, wenn aber 5, 6 noch mehr Leute über ein Thema sprechen, dann könnte man vielleicht fast schon davon ausgehen, dass etwas systematisch ist und dass man da unbedingt so ein bisschen das Licht drauf packen sollte, drauf scheinen sollte.
Schön. Genau. Und es werden auch, so, also so ging es mir bisher bei jedem Buch, Perspektiven eröffnet, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ja, wie du sagst, eine Person, auch wenn die viele Erfahrungen gemacht hat, sie hat halt, es ist halt begrenzt. Ne? Und wir haben jetzt meistens so um die ungefähr 20 Leute in einem Buch und da werden auch einfach Erfahrungen geteilt, Perspektiven aufgemacht, die man so gar nicht dachte, ach, okay, ja, das, daran habe ich noch gar nicht gedacht, das kann ja auch sein. Also einfach, ja, es ist sehr, ein sehr bunter Strauß sozusagen. Man kann da wirklich, ja, verschiedenste Sachen lernen.
Schön, also divers, vielfältig, das ist im Endeffekt das, ja, also ist eine, ich mag diesen Gedanken einfach, den ihr damit verkörpert und was ihr einfach damit den Leuten für ein Angebot einfach macht. Auch, dass dieses, dass das eigene Denken auch herausgefordert wird im Endeffekt. Weil natürlich ist es so, dass man sich ertappt, also jedenfalls persönlich bei mir geht es manchmal so, wenn ich ein Werk von XYZ lese, dann weiß ich, ah, okay, ich habe mir das Werk aus dem Grund geholt, weil die Person so ähnlich denkt wie ich. Mhm. Und natürlich, wenn man dann aber ein anderes Werk von einem anderen Menschen liest oder eine Anthologie liest, wo unterschiedliche Menschen was gesagt haben, dann wird das Ganze nochmal anders. Es setzt man sich nochmal ganz anders mit auseinander. Also ich kann verstehen, dass das eine charmante, oder dass das eine, warum ihr das ausgewählt habt, warum ihr diese, euch die für dieses Format oder dieses Format überlegt habt. Das ist schon, finde ich schön. Dazu würde mir nämlich jetzt eine Sache noch oder würde mich noch interessieren. Dein Verlag heißt Freigeist. Warum Freigeist?
Ja, da, dazu möchte ich sagen, wir haben diesen Namen, also wir, dieses, die Autorengruppe, die zuerst da war, die haben wir halt auch schon Freigeist Autorenkollektiv damals genannt. Mhm. Und das haben wir vor Corona gemacht und bevor diese ganze Querdenker-Szene so groß wurde, weil seit da ist uns dann aufgefallen, dass der Begriff auch durchaus ja jetzt falsch verstanden werden könnte. Also das ist, es wurden ja da viele Begriffe irgendwie völlig in abstruse Richtungen dann umgedeutet. Uns ging es, also Freigeist war für uns so ein Name, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wahrscheinlich haben wir das irgendwie Brainstorming betrieben und dann fanden das alle gut. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Aber es ist halt einfach, also ja, dieser Grundgedanke, dass Kunst einfach frei ist, eben genau für verschiedene Meinungen, für verschiedene Ansätze. Ja, und dass man einfach auch out of the box sozusagen denken kann, darf, soll, sich künstlerisch irgendwie ganz frei betätigen, verschiedene Stile, verschiedene Ansätze, verschiedene Gedanken, und dass wir das halt als Gruppe damals so verbinden oder ja zusammenführen wollten, weil jeder von uns hatte auch verschiedene Schreibstile. In jedem hat es dann auch irgendwie gefallen, was die anderen so geschrieben haben. Also das war auch immer ganz spannend zu beobachten, obwohl es wirklich teilweise völlig abweichende Stile waren. Aber ja, es hat jeder irgendwie so einen Weg gefunden, die anderen zu begeistern. Und das, ja, das ist was Schönes. Und das, also ich glaube, so aus diesem Gefühl heraus einfach ist das entstanden. Und wir hatten zwischenzeitlich überlegt, ob wir uns umbenennen wollen. Und ich habe dann gesagt, weil dann hatte ich auch schon den Verlag gegründet. Und dann hatte ich gemeint, also den Verlagsnamen behalte ich jetzt, weil das ist auch wieder Behördengänge und so, das irgendwie ummelden. Ja, dann haben wir haben auch auf unserer Website dann nochmal extra so einen Text verfasst, wo wir ihnen gesagt haben, wir sind Freidenker oder Freigeist, wir sind keine Querdenker oder sowas, das hat damit nichts zu tun. Und ja, aber jetzt tatsächlich, also wir hatten jetzt eine Zeit lang mit dem Autorenkollektiv ein bisschen Ruhepause, jetzt fahren wir gerade wieder hoch. Jetzt haben wir schon gesagt, jetzt wir wollen so eine Art Neustart machen, also die Autorengruppe wird sich umbenennen, der Verlag bleibt der Freigeist Autorenverlag, weil das damit, ja, identifiziere ich mich quasi, das kann ich auch erklären, wenn da jemand wirklich irgendwie Zweifel hat, was das für ein Name ist, genau, ja.
Okay, also ich finde das so sehr traurig, dass auch so ein Begriff wie Querdenken, dass das einfach so sehr, ja, ins Absurde, weil das ist, Querdenken ist ja nichts Schlimmes per se, so, und genau, ja. Ganz im Gegenteil, ne? Also wie ein Freigeist zu sein, ich kann mich da an meine Kindheit erinnern, so, Freigeist wurden kreative Menschen, so wurden sie bezeichnet, sie sich, und das finde ich einfach, ja, also ich kann es verstehen, dass das, vielleicht muss da einfach so eine Gegenbewegung einfach kommen, dass solche Begriffe wieder, dass man gesagt wird, so Leute, diese Begriffe sollen das und das darstellen und sollen nicht mit den Schwurbelmenschen in Verbindung gebracht werden.
Wahrscheinlich, ja. Also ja. Genau, das war dann auch unser Gedanke, als wir dann halt, als diese ganzen Demos dann wirklich so groß gerade waren, haben wir halt schon diskutiert, ja, sollen wir uns jetzt umbenennen, kann man das? Ich glaube, irgendwer wurde auch mal angesprochen tatsächlich bei einer Veranstaltung in die Richtung. Und dann haben wir halt gegrübelt, aber ja, wir sind dann eben auch zu dieser Überzeugung gekommen. Zum einen hatten wir den Namen zuerst, ganz einfach. Also wir haben uns so benannt, bevor das irgendwie so in diese völlig absurde Richtung gedriftet ist. Und wir haben ja auch inhaltlich gar nichts in dieser Richtung. Also wir ja, sind keine Verschwörungsleute oder wir sind frei denkende Künstler sozusagen. Und das ist das, worum es uns geht. Und ja, genau, man sollte sich da nicht so vor sich hertreiben lassen, finden wir, sondern dann ja eben dafür einstehen. Dieser Begriff sollte das und das bedeuten. Und ja, er wird jetzt umgedeutet und da wehren wir uns gegen sozusagen.
Ja, sehr schön. Also finde ich sehr, sehr gut und ja, auch wichtig. Kannst du vielleicht erzählen, was für dich, also wenn jetzt du ganz persönlich als Verlagschef, was macht für dich einen guten Text aus? Also sagen wir mal, es ist eine Anthologie, das ist eine Anthologie, die neue Anthologie, Thema, fehlt mir so ein Stegreif was ein, würden wir das Thema Ernährung machen. Also ein ganz absolutes Thema, Ernährung. Und du hast eben das ausgeschrieben, ihr habt grob den Rahmen benannt, was das Ganze sein soll, und dann bekommst du einen Text. Was macht für dich einen guten Text aus?
Das ist ja tatsächlich ist schwierig. Also wie gesagt, ich gehe tatsächlich ganz offen auch subjektiv einfach ran. Also ja, ich lese den Text und der erzeugt ein gutes Gefühl bei mir. Also zum einen, wie gesagt, es ist diese Doppelherausforderung eigentlich, dass das Thema angemessen behandelt wird. Also halt auch angemessen in dem Sinne, es kann ja auch jemand irgendwie schreiben, ja, ich finde, das hatten wir dann auch beim Rassismus, so Einsendungen. Also ich finde ja Rassismus voll doof, ne? Dass keiner sollte Rassist sein, wir sind doch alle gleich und so. Das ist ja schön zu sagen, aber das bringt uns nicht weiter in dieser Debatte. Und ja, also das genau, es sollte nicht zu plump sein, sondern schon mit einer gewissen, also die Komplexität dieser Themen auch einfach erfassen, dass da verschiedene Menschen, verschiedene Perspektiven irgendwie Menschenbilder reinspielen, dass es auch systemisch oft Gründe irgendwie hat. Ja, es ist natürlich, also viele Texte, gerade bei den Anthologien, sind natürlich sehr persönlich gehalten. Wir schreiben das auch immer, dass es autobiografische Texte sein dürfen, aber nicht zwingend, also das ist nicht zwingend. Und es kommt aber natürlich immer ein gewisser Anteil rein an Texten, wo man halt merkt oder wo dann auch in der Begleit-E-Mail dann geschrieben wird, ja, das sind irgendwie literarisch formulierte eigene Erfahrungen oder basiert auf Erfahrungen. Und sowas finde ich auch einfach mutig tatsächlich, das dann so, sich da so zu präsentieren und zu sagen, hier, ich habe das erlebt, das ist, ja, das finde ich dann schon stark. Und genau, wie gesagt, wenn es dann inhaltlich noch ganz das gut trifft. Und dann halt, ja, stilistisch, da weiß ich aber nicht so ganz, wie ich das auf den Punkt bringen kann. Wahrscheinlich wie jeder Mensch habe ich halt auch so bestimmte stilistische Vorlieben und wenn mich das überzeugt, dann, ja, ist das schon mal ein großer Pluspunkt.
Okay, schön. Also, das heißt, wenn jetzt, ich konstruiere jetzt weiter meine Idee jetzt von Thema Ernährung, dann würden unterschiedliche Werke bei euch ankommen. Gibt es da eine Begrenzung, also einen Umfang? Sagt ihr eigentlich maximal 20 Seiten oder wie geht ihr da eigentlich vor, bevor ich jetzt weiter eine Frage ausführe?
Genau, ja, das haben wir auch gelernt, dass wir eine Begrenzung nennen müssen. Wir haben es, glaube ich, bei 20.000 Zeichen dann gesagt. Also bei Gesamteinsendung, man kann auch mehrere, wenn man jetzt kurze Gedichte hat, dann senden die Leute natürlich auch mehrere Gedichte ein. Wir haben dann gesagt, so eine Gesamtzeichenzahl von 20.000 Zeichen, da halten sich auch manche nicht dran. Da wird dann irgendwie, ja, werden dann so 20, 30 Seiten Kurzgeschichte eingesendet.
Ui.
Ja, das ist dann, aber also es hilft schon. Also wir sagen irgendwie, das ist die Begrenzung. Was wir auch sagen, es sollte in der Regel auf Deutsch geschrieben sein. Einfach, also ich selber bin jetzt leider außer Englisch jetzt auch nicht sonderlich gut in Fremdsprachen. Von daher, ja, kann ich da auch gar nicht viel zu sagen. Und es ist natürlich schon der Gedanke, es ist halt für den deutschen Buchmarkt, es sollte halt sehr zugänglich sein für möglichst viele Leute. Und ja, deswegen sagen wir, also wenn uns jetzt ein Text völlig begeistern würde, dann könnten wir auch mal was Fremdsprachiges machen. Hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ja, genau, das sind eigentlich so die zwei einzigen Begrenzungen. Ansonsten, kann, darf alles irgendwie eingesendet werden. Wir formulieren die Ausschreibung eigentlich immer so, dass auch klar ist, auf welcher politischen Seite wir stehen. Und es kommt trotzdem dann immer noch eine Handvoll bei jedem Thema dann Texte, die das halt genau andersrum sehen, die dann eben sagen, ja, also was soll die Frau, was will die Frau mit Kopftuch hier, das muss doch nicht und so. Wow. Ja, gut, da kann man dann jetzt wieder diskutieren, Meinungsvielfalt, aber ja, also ich bin der Meinung, solche Meinungen werden sehr gut öffentlich verbreitet. Mhm. Also die brauchen keine Unterstützung, habe ich den Eindruck.
Ja. Ja. Okay, also ist schon, ja, ich verstehe. Das ist eine Gratwanderung, die da im Endeffekt betrieben wird. Okay, also dann habt ihr ihr habt quasi das Setting vorgegeben, ihr habt den Umfang vorgegeben, dann kommen die Werke zu euch. Dann sagen wir mal, ihr bleibt es weiterhin bei den drei Leuten. Und dann, es kommen dann, ich würde jetzt mal sagen, 9 Geschichten, ist jetzt ganz einfach. Das heißt, jeder von euch würde dann 3 Geschichten oder 3 Einsendungen bekommen und die würden dann wieder quer gelesen oder wie funktioniert das dann weiter? Also wenn du bekommst 3 und dann sagst du, jetzt XYZ bekommt die 3 auch und du bekommst von der Person dann die 3 zurück, sodass alle Personen alle Geschichten gelesen haben oder entscheidet einfach, du sagst, okay, ich habe 3 Geschichten gelesen, die finde ich gut, die 2 anderen Geschichten, die finde ich nicht gut, die entsorge ich. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also tatsächlich ist das Ziel, wenn möglich, dass alle Leute alle Texte gelesen haben sollten. Also bei manchen Ausschreibungen, wo wirklich relativ wenig Texte reinkamen, war das auch gut machbar. Bei anderen jetzt nicht. Also ich habe mir, weil, also das ist alles, ich war immer so ein bisschen die Antriebsfeder. Ich habe für mich immer, auch weil es ja dann mein Verlag ist, mir schon vorgenommen, dass ich auf jeden Fall alles gelesen haben will, um einfach ja zu jedem auch wirklich eine Meinung haben zu können. Manchmal war es so, dass das einige das nicht alles geschafft haben. Das ist dann auch okay, weil, wie gesagt, wir machen das alle nur nebenbei. Ne? Das soll ja auch, es soll jetzt niemanden irgendwie überfordern oder ja, wollen auch nicht irgendwie uns gegenseitig da groß stressen. Da haben wir es dann so gemacht, wenn jetzt irgendwie gesagt wurde, also, oder wenn ich jetzt gesagt habe, diesen Text fand ich ganz großartig und die anderen hatten den noch nicht gelesen, dann haben sie den halt mal noch nachgeholt und dann da noch ihre Meinung zu geäußert. Aber genau, also theoretisch, grundsätzlich ist das Ziel, dass alle alles gelesen haben und dann tauschen wir uns aus, welcher Text dann irgendwie mehr Stimmen bekommt. Wie gesagt, wie bei Alexander Puchtler, ich war der Einzige, der den Text so super fand. Sonst wäre der auch schon in der Anthologie gelandet. Aber ja, ist so vielleicht auch nicht schlecht. Das hat er ein eigenes Buch. Ja.
Okay, schön. Und dann würde mich da nämlich das als Schluss quasi ein bisschen so interessieren, wie denn der Alltag bei euch aussieht. Also bei euch, bei dir jetzt mal primär als Verlagschef. ein Verlagsgründer. Wie sieht so der Alltag aus? Also du hast deinen ganz normalen, sagen wir mal, 9-to-5-Job hast du und kommst dann nach Hause und hast dann im Postfach 30, 40 E-Mails drinne, die sich auf eine Ausschreibung beziehen. Vielleicht deine anderen beiden MitstreiterInnen haben gerade wenig Zeit und du arbeitest das dann systematisch ab. Oder wie funktioniert das dann bei euch?
Genau, also das diese ganzen, ich sag mal, organisatorischen Sachen, das E-Mail-Postfach, das da kümmere ich mich drum, das sehe ich als meine Aufgabe an, weil eben, also das ist ja jetzt auch ein das Verlags-E-Mail-Fach, also das ist einfach ne, meine Sache. Und es hat ja auch immer, also wir haben ja dann auch Monate Zeit, also wir starten so eine Ausschreibung immer im Sommer, dann wie gesagt immer bis Ende des Jahres, dann meistens noch verlängert bis Ende Februar. Das heißt, jeder, der will, kann dann irgendwann anfangen, sich dadurch diese Texte zu arbeiten. Also da gibt es jetzt keine Vorgaben irgendwie. Alltag in dem Sinne gibt es jetzt nicht systematisch, sondern halt, wenn irgendwie was ansteht, dann setze ich mich ran. Also ich setze ja dann auch die Bücher selber mit InDesign. Genau, und das sind einfach, da gucke ich einfach, da nehme ich mir mal ein Wochenende frei und dann mache ich das, beziehungsweise also nehme mir ein Wochenende vor, wo ich jetzt nicht irgendwie verreise oder irgendwas vorhabe, dass ich dann einfach Zeit habe. Also das ist jetzt nicht sowas, wo ich jetzt irgendwie sage, also jetzt jeden Montagabend muss ich dies und jenes tun, sondern ich gucke, wie es mir reinpasst, dass ich halt auch mich nicht selber überfordere, weil man geht ja auch noch gerne irgendwie ins Kino, auf Konzerte, Freunde irgendwie, das ist ja auch noch so nebenbei, neben dem 40-Stunden-Job.
Ja.
Und genau, also ja, da achte ich drauf, dass das so machbar bleibt. Und es sind halt im Moment auch so um die, ich sag mal, 2 bis 3 Bücher, die ich im Jahr veröffentliche in dem Verlag. Und das ist bei dem Umfang der Bücher, bei dem ist das bisher eigentlich immer vom Aufwand her machbar gewesen. Dann hat man mal eine Phase, wo es ein bisschen mehr zu tun gibt, gerade mit den Analogien. Es ist aber auch zum Beispiel so, dass ich mit den Einzelautorinnen nicht, also keine festen Veröffentlichungstermine festmache, sondern ich sage so ungefähr, also jetzt bin ich zum Beispiel gerade mit einer Autorin in Kontakt, die möchte ihren ersten Lyrikband veröffentlichen. Ich sag mal über, also Reiselyrik ist jetzt ein bisschen zu flapsig der Begriff, aber ja, über Griechenland, also sie hat eine Griechenlandreise gemacht und da halt jetzt das lyrisch quasi verarbeitet. Und dann habe ich gemeint, gut, das ist natürlich jetzt was man zum Sommer gut veröffentlichen kann. So, das passt einfach dann zum Thema.
Mhm.
Also so das Ziel ist ungefähr so Frühsommer, aber wir haben jetzt keinen festen Termin, bis dahin muss das Buch raus sein, weil dann hat man natürlich den Druck, ne? Dann müssen die Schritte auch irgendwie passen, dass das alles noch hinhaut. Und so sagen wir, ja, wenn es jetzt im Juni wird, wenn es im Juli wird, so wie wir es hinkriegen, ja, also es soll locker bleiben irgendwie. Und genau, zwischendurch gibt es dann auch immer mal Wochen teilweise, wo ich in dem Sinne nichts mache, also jetzt nicht an einem Buch irgendwie arbeite. Natürlich, wenn man jetzt einmal anfängt, man sollte ja dann doch irgendwie ein bisschen Social Media bespielen und dann, gut, bin ich jetzt bei Blue Sky, ich bin bei Instagram, dann bei Facebook bin ich auch mit dem Verlag, dann ja, macht man da immer mal wieder so kleine Posts irgendwie. Aber das lässt sich auch gut in den Alltag irgendwie integrieren. Das dauert dann mal so 10, 15 Minuten oder so. Das geht in der Regel. Und wenn man es mal 1, 2 Tage nicht macht, dann ist es auch noch so. Das ist auch nicht so tragisch. Aber so die großen Arbeitsblöcke, sage ich mal, bleiben in der Regel überschaubar. Ja.
Okay.
Lässt sich alles gut integrieren.
Schön. Das ist doch, finde ich gut, dass das noch so überschaubar ist. Kommen wir nämlich dazu mit einer Frage, die sich so ein bisschen in die Zukunft richtet. Und zwar, wenn du dein Verlag in 10 Jahre weiter betrachtest, ich weiß, diese 10 Jahre oder 5 Jahresfragen, die sind immer sehr schwierig und sehr hypothetisch, aber einfach nur so rein so, was deine Wünsche sind, die du dem Verlag eigentlich so, oder die du hoffst, was der Verlag irgendwann mal sein wird. Wo würdest du den Verlag in 5 oder 10 Jahren sehen?
Ah, da habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. So einerseits fände ich es natürlich schon schön, wenn er wachsen würde, wenn er größer würde, wenn ich mehr Möglichkeiten hätte. Aber ja, also ich hatte mal überlegt, irgendwie hier bei der Handelskammer so ein paar Seminare Richtung Selbstständigkeit zu besuchen. Ja, das ist alles noch nicht so weit vorgeschritten. Da bin ich selber noch am Überlegen, was will ich eigentlich jetzt? wo soll der eigentlich hin? Also ja, es ist immer noch, ist auch noch Work in Progress. Es wird jetzt mit der Zeit immer mehr. Ich habe jetzt jetzt auch angefangen, kleinere Buchmessen damit aufzutreten. Also hier in Stuttgart gibt es im Dezember dieses Jahr den Winterlesezauber einen Tag. Da werde ich dabei sein. Stuttgarter Buchmesse will ich nächstes Jahr machen. Die gibt es jetzt seit 2 oder 3 Jahren. Also das sind so ich sag mal, kleine Buchmessen, wo halt auch die Standpreise einfach bezahlbar sind. Weil Leipzig, Frankfurt kann man als kleiner Verlag, das ist, also da gibt es Gemeinschaftsstände, aber selbst das ist schon für mich, für meine Verhältnisse utopisch. Also das ist keine Option. Und also es gibt viele kleine Buchmessen, sowas versuche ich. Ich war auch hier ich wohne hier in so einem kleinen Örtchen in der Nähe von Stuttgart. Da gab es ein Sommerfest, dann habe ich da einfach einen Tisch mit aufgestellt für irgendwie 20 Euro Standgebühr oder so. Also das ist, ja, da kann man nicht viel falsch machen. Genau, so solche Sachen versuche ich jetzt schon immer mehr. Also so ein bisschen kommt da, spielt sich es ein. Ich sag mal, es professionalisiert sich so mit der Zeit, aber es bleibt halt auch alles ganz, ganz langsam. Also wie gesagt, ich bin mit meinem Hauptjob ja eigentlich auch zufrieden. Also ich habe jetzt nicht das zwingende Bedürfnis, irgendwie mich auf jeden Fall selbstständig zu machen oder so. Es ist ein Gedanke, mit dem ich wieder mal spiele. Aber ja, wenn ich mir auch die Verlagslandschaft ansehe, es ist halt, Buchmarkt ist halt auch nicht einfach. Ne? Es ist ein sinkender Markt. Dann auch noch nicht Unterhaltungsliteratur, sondern irgendwie was mit Anspruch, was Anstrengendes ist, irgendwie, ja. Also ich glaube, vorerst fahre ich so, wie es jetzt eingerichtet ist, ganz gut. Und mal schauen, wenn sich irgendwie mal die Umstände ändern, vielleicht ergibt sich da was, aber ja, ich forciere es erstmal nicht.
Okay, aber ja, ich glaube nämlich, dass gerade so kleine Verlage absolut wichtig sind, aus mehreren Gründen. Wir haben ja gerade, du hast ja wahrscheinlich die schöne Diskussion rund um den Buchhandelspreis da mitbekommen. Mhm. So, und ja, ich glaube, dass gerade was diese Themen anbetrifft, die politische Einmischung, das ist so wichtig, dass wir auch Verlage haben, dass wir Menschen irgendwie zusammenführen, die sich ein gutes, starkes Korrektiv im Endeffekt auch bilden gegen alle negativen Strömungen, die es gibt, Einflussfaktoren gibt, die irgendwie, naja, sagen wir es mal so, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein wenig unterminieren wollen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es wichtiger denn je ist, dass es sowas wie euch, solche Verlage wie euch gibt. Also da, ja, ich habe auch schon mit etlichen Menschen sprechen dürfen, die auch ihre Verlage haben, und die haben auch ähnliche Schwierigkeiten irgendwie so angemerkt, dass die Landschaft sich leider etwas ausdünnt, dass es da Schwierigkeiten gibt. Ja. Es ist sehr, sehr traurig, dass es so ist, und das, ja, man muss es halt auch so sagen, viele Menschen mögen Unterhaltungsliteratur mehr. Ist ja auch nichts per se nichts gegen einzuwenden, und ich überlege, dass ich halt auch genügend Unterhaltungsliteratur habe. Ich aber auch, dann klar. Aber trotzdem sind halt solche wirkmächtigen Themen oder Anthologien, die sich mit solchen Themen wie Rassismus und Ehe und Armut und Queerness und all den Themen auseinandersetzen. Das ist nun mal halt sehr, sehr wichtig, weil man dafür ja den Menschen einfach eine Stimme gibt und einfach sagt, Leute, wir haben da ein Problem. Wir haben die und die Erfahrung damit gesammelt. Das sind aber vielleicht unsere Gedanken auch dazu, um etwas auch anzustoßen. Also finde ich eine wichtige Sache, eine schöne Sache. Und da würde mich nämlich jetzt eine persönliche Frage einfach interessieren. Glaubst du, dass Bücher oder Literatur, machen wir nicht nur Bücher, sondern Literatur als großer Oberbegriff, gesellschaftlichen Veränderungen anstoßen können?
Tja, also eigentlich müsste ich da unbedingt Ja sagen, weil ich ja solche Bücher mache. Ja. Aber also, ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz schwieriges Feld. Ich glaube schon, dass einzelne Sachen manchmal was verändern können. Vor 2 Jahren oder so gab es im Film mal so ein Beispiel. Das fand ich sehr, sehr spannend. Als in Polen noch diese sehr rechte Regierung an der Macht war, wurde da ein Film veröffentlicht, Green Border, über halt, der halt das kritisiert hat, wie da mit Flüchtlingen umgegangen wird. Mhm. Und es wurde in den ganzen Diskussionen, also kurz danach, bei der nächsten Wahl, wurde dann diese Regierung dann auch tatsächlich abgewählt. Und es wurde tatsächlich oft betont, dass dieser Film in Polen ein riesen Zuschauerhit war. Die Leute sind da ins Kino geströmt. Die Regierung hatte damals sogar noch versucht, die Kinos zu verpflichten, vor dem Film noch eine Einblendung irgendwie einzuspielen. Ja, dieser Film, wie sagt man, behandelt oder die Regierung unfair und keine Ahnung, also irgendwie, ne, ist so ein ganz schlechter Film und so. Also das war hochpolitisch alles und das ist, glaube ich, tatsächlich mal ein Beispiel, wo so ein Kunstwerk wirklich politisch, direkt politischen Einfluss ausüben konnte oder zumindest einfach noch was verstärken konnte, was einfach schon da war in der Gesellschaft. Ich glaube, meistens ist der Einfluss eher unterschwelliger Natur. Also natürlich, also es ist offensichtlich, dass da was geht, sonst wären ja zum Beispiel auch in den USA die Republikaner nicht so erpicht darauf, tausende Bücher zu verbieten. Also offensichtlich haben die Angst vor Büchern. Ne? Da scheint schon was dran zu sein. Ich glaube, es hat eher, wie gesagt, indirekte Auswirkungen. Also wenn man oft genug Bücher liest, in denen eben gezeigt wird, wie Menschen miteinander umgehen können, wie was falsch läuft, was man besser machen kann, dann formt das ja auch im Laufe der Jahre irgendwie so das Menschenbild so ein bisschen. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt einfach. Und deswegen, ja, wie du sagst, ist es halt so wichtig, dass es so viel Verschiedenes gibt, dass man eben die Möglichkeit hat, auch einfach verschiedene Sachen, neue Sachen kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man 10 Jahre lang einfach, ja, so ganz verschiedene Dinge gelesen hat, dann macht das was mit einem. Ja, so direkt, glaube ich, seltener, aber so unterschwellig, langfristig. Das glaube ich schon, ja.
Ja, okay. Also, der stete Tropfen höhlt den Stein, oder?
War das genau, nicht? Genau.
Also, das ist... Ja, ach, ich finde Literatur ist toll. Ich finde es schön, dass wir Menschen das entwickelt haben, diese Hochform und damit auseinandersetzen dürfen. Da komme ich nämlich jetzt noch zu einer Sache, die mich auch nochmal persönlich interessieren würde. Hast du ein Lieblingsbuch? Ich weiß, Lieblingsbuch ist auch wieder so eine Sache, das ist fast schon eine Plattitüde, aber das ist etwas. Hast du ein Buch, was dich persönlich begeistert, was du immer wieder gerne lesen kannst? So formuliere ich das mal um.
Ja, habe ich, aber das ist tatsächlich was völlig anderes. Oh. Also so gar nichts, also zumindest, nee, eigentlich gar nichts Politisches. Es ist eine Buchreihe und zwar von Stephen King, Der dunkle Turm.
Oh ja, ja.
So 7 Romane, Fantasy, Horror, Western, alles irgendwie. Und das habe ich, also die gesamte Reihe habe ich mittlerweile, glaube ich, 3-mal gelesen. Und die ist, also das ist was, ja, da bin ich schwerst begeistert. Obwohl ich auch sonst allgemein kein Fantasy-Fan bin. Aber das hat mich völlig seit mir erstmal mitgerissen. Und das ist, alle paar Jahre lese ich das und das bleibt so wahnsinnig gut. Ja, ist halt, ne, jetzt, nachdem wir jetzt eine Stunde über politische Literatur geredet haben, was völlig anderes. Aber ja, das ist was, ja, kann ich immer wieder lesen. Also habe ich auch noch vor, noch ein paar Mal.
Schön.
In die abgegriffenen Bücher, die ich jetzt seit 20 Jahren habe, nochmal reinzuschauen.
Das soll ja auch sein. Bücher müssen ja, sind ja auch etwas, Bücher sind ja etwas Lebendiges, wollte ich gerade sagen. Nein, aber Bücher haben einen lebendigen Charakter. Also wenn ich so manche Bücher auch bei mir so sehe im Regal, die sehen halt auch so aus, wie du gerade schon da siehst, abgegrabbelt einfach, weil man sie schon etliche Male gelesen hat. Ein Buch bei mir fällt auch immer auseinander. Also es ist, ja, gehört sich irgendwie dazu. Ja,
genau, auf jeden Fall.
Zwei Fragen habe
ich. Hast du denn einen, wenn ich auch mal was fragen
darf? Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Hast du denn ein Lieblingsbuch? Das würde mich jetzt auch interessieren.
Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich, das ist so ein halb politisches Buch, halb nicht politisch. Ist das politisch? Also geht eher die Ratgeber-Philosophie-Richtung. Und zwar ist das von Paulo Coelho, Der Weg des Bogens. Ich habe von ihm, ich bin eigentlich kein religiöser Mensch, aber ich finde, ein paar seiner Werke sind unfassbar stark. Sie sind von der Sprache, sind sie wunderbar geschrieben. Auch Der Alchemist ist einer der Werke, die ich immer wieder lesen kann. Aber Der Weg des Bogens ist ein ganz winziges Buch. Das hat irgendwie gefühlt keine Seiten. Aber irgendwie ist die Geschichte etwas, was ich so beeindruckend finde, dass ich das immer wieder lese. Und dann bin ich ich sag's immer so gerne, ich bin ein Sherlock Holmes Ultra. Ich lese halt, oder ich liebe halt alles von Sir Conan Arthur Doyle, was er alles geschrieben hat. Insbesondere halt die Holmes'chen Sachen. Ja, das ist so bei mir.
Okay. Also Paulo Coelho finde ich jetzt voll interessant, weil ich hatte überlegt, also wenn ich jetzt nicht Stephen King gesagt hätte, dann hätte ich gesagt Die Hexe von Portobello. Die habe ich als Teenager gelesen und das war, also kann ich glaube ich an einer Hand abzählen, wie viele Bücher mich dermaßen umgehauen haben. Das war wirklich phänomenal. Und ich habe irgendwie, was du jetzt gesagt hast, habe ich noch nicht gelesen, aber irgendwie so um die 8, 9 Bücher von ihm habe ich auch gelesen und ja, fand das meiste sehr, sehr ansprechend. Und wie du sagst, ich bin selber auch nicht religiös eigentlich, aber so die Art, wie er diese Themen dann auch anfasst, finde ich ganz großartig. Ja.
Definitiv, definitiv. Also kann man auch allen nur empfehlen. Und ich habe jetzt letztens irgendwie, also es ist ein neues Werk, was irgendwie rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt hieß. das war sehr schwierig zu lesen. Also nicht vom Inhalt, sondern eher, nur gemerkt, das ging nur in diese religiöse Richtung. Das war eher so, was ich nicht so spannend fand. Aber gut. Ja. Vielfältigkeit. Literatur ist nun mal vielfältig und für jeden ist da irgendetwas zu finden. Das ist das Schöne daran. Komme ich tatsächlich zur vorletzten Frage. Jetzt habe ich jetzt das zweite Mal, glaube ich, gesagt. Aber zur Frage ist das Thema KI und Literatur. Du als Autor auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite als Verleger auf der anderen Seite. Hast du bei euren Ausschreibungen das Thema KI auch irgendwie schon mitbekommen? Wurde euch schon was eingeschickt? Wie ist deine Meinung dazu?
Also, wenn uns was eingeschickt wurde, das irgendwie mit KI bearbeitet oder ganz gemacht wurde, dann ist es mir nicht aufgefallen. Ich glaube aber auch, dass wir dafür tatsächlich nicht groß genug sind, dass sich jemand diesen Aufwand macht. Also wenn man, oder was heißt Aufwand? Ich weiß gar nicht. Also grundsätzlich das Thema KI, natürlich, das ist in der Verlagsbranche ja auch ein ganz großes Thema gerade und alle waren erstmal so ein bisschen in Panik und jetzt gucken alle, wie sie so das für sich nutzen können. Es ist halt, glaube ich, wie mit jeder neuen Technologie. Es ist die Frage, wozu man es verwendet. Also soll das jetzt benutzt werden, um Übersetzer und Übersetzerinnen arbeitslos zu machen? Dann weiß ich nicht. Braucht man es nicht, finde ich. Aber im Arbeitsalltag habe ich selber auch schon, also ich bin auch bei uns in meinem Hauptberuf im KI-Team sozusagen, weil ich keine große Ahnung davon habe, einfach um da mal ein bisschen mich reinzuarbeiten. Und es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, wie man das einfach als Werkzeug für die alltägliche Arbeit verwenden kann. Also nicht die Arbeit abzunehmen, sondern sie effektiver zu machen. Und ja, also ich glaube, es ist echt die Frage, wie man da einfach rangeht, was man damit erreichen will. Natürlich muss man aufpassen, in welche Tendenzen das annimmt. Das ist ja dann wieder gleich wieder eine politische Frage. aber also grundsätzlich, ich bin kein KI-Gegner jetzt an sich. Ich bin halt einfach technisch ein nicht sehr up-to-date-Mensch. Also ich bin, ich war schon immer so ein bisschen Technik-Dinosaurier, von daher bin ich jetzt, weiß ich nicht, auch nicht überhaupt nicht die Zielgruppe für sowas, aber ich setze mich damit auseinander natürlich und ja, ich glaube, wenn man das irgendwie bedacht angeht, dann kann man das schon nutzen, ohne da jetzt gleich irgendwie sonst was für apokalyptische Szenarien draus zu machen.
Ja, okay. Ja, ich finde es sehr spannend und in Teilen kann ich dir wie ich so auch zustimmen. Es ist ein Werkzeug. Ich glaube, das große Problem, was viele Kreative damit einfach haben, sind die Trainingsdaten einfach, dass da wenig so, das ist, glaube ich, wenn ich immer wieder mit AutorInnen darüber gesprochen habe, die sagen einfach, sie finden es einfach so schade. Ich hatte letztens, vor einiger Zeit hatte ich mit einer Autorin gesprochen, die hat auch gesagt, ihre Werke sind dort zu finden. So, und das ist einfach schade. Und
das ist klar. Also das sind in meinen Augen Urheberrechtsverletzungen. Dass zugelassen wird, ist natürlich, ja, da sollte man gegen vorgehen. Das ist eine ganz klare Sache. Also, ja.
Aber es ist halt auch, wie du schon gesagt hast, es ist ein Werkzeug. Es kann den Alltag, kann den Arbeitsalltag definitiv vereinfachen. Wir wissen, dass es in der Medizin, in der Wissenschaft überall Anwendungen finden kann. Und ich selbst experimentiere auch damit viel, weil es einfach spannend ist, was du damit machen kannst. Daten zu strukturieren.
Ich glaube, das ist am Ende wieder auch einfach eine Frage der Politik, was soll oder wie soll sowas ein bisschen gelenkt werden? Was soll damit erreicht werden? Und ich habe den Eindruck, die meisten Menschen in der Politik haben damit selber gar keine Ahnung und lassen sich dann irgendwie in die eine oder andere Richtung beraten. Und ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das ist ein weites Feld.
Wäre doch vielleicht mal ein Thema für eine der zukünftigen Anthologien bei euch. Thema künstliche Intelligenz. Wir kommen schon
Das könnte spannend sein.
Ja. Da komme ich nämlich jetzt auch zur letzten Frage. Alex, es hat mir erstmal sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir hätten noch Stunden weiterreden können. Aber ich möchte alle Leute nicht überstrapazieren. Deswegen zur letzten Frage. Was können wir in der Zukunft von deinem Verlag erwarten? Was gibt es so Schönes?
Also dieses Jahr sind auf jeden Fall zwei Bücher geplant. Wie gesagt, ein Lyrikband von einer jungen österreichischen Autorin, Sarah Maxel, der ist für den Frühsommer geplant. Das wird, glaube ich, tatsächlich mal, ich sag mal, etwas lockerere Lyrik. Also, ja, wie gesagt, ne, Urlaubsflair, also sehr mediterrane Stimmungen, die sie da einfängt, also sehr schöne Texte. Wird auch ihr erstes eigenes Buch, also das freut mich dann auch, dass ich für sie quasi diese Möglichkeit eröffnen konnte. Ja, im Sommer kommt dann die nächste Anthologie. Wie gesagt, die Ausschreibung zu Migration war jetzt abgeschlossen. Ich bin noch nicht durch alle Texte durch, aber durch einige, und da waren schon wieder ein paar sehr starke Sachen dabei, also da freue ich mich auch wieder drauf. Und dann mal schauen. Also wie gesagt, ich gucke immer, wie es die Zeit, die Kräfte zulassen. Vielleicht noch ein Buch. Es sind noch zwei Lyrikbände von Bekannten von mir, die warten sozusagen. Mit denen muss ich mich mal absprechen, ob das dieses Jahr noch was wird oder ob es dann nächstes Jahr erst wird. Aber es ist auf jeden Fall noch genug in Planung.
Okay, ja. Klingt auf jeden Fall schön. Und ich muss jetzt leider sagen, ich habe gerade festgestellt, ich habe eine Frage vergessen, dir zu stellen. Und das möchte ich jetzt unbedingt noch hinweisen. Sonst ärgere ich mich nachher, wenn wir das Gespräch hier beendet haben und ich diese Frage nicht gestellt habe. Mhm. Und zwar, was hast du persönlich als Unterschied festgestellt zwischen deiner Tätigkeit als Autor und als Verleger,
Banji? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, als Verleger ist man einfach ein bisschen pragmatischer, wie man an den Text rangeht. Also selbst wenn ich sag zwar, ich sehe das locker, ich mache jetzt hier keine Analysen irgendwie, was würde sich verkaufen oder so. Aber trotzdem, natürlich hat man schon so im Hinterkopf, ja, passt das, will ich mit meinem Verlag so ein Buch oder so einen Text irgendwie publizieren. Auch wenn ja die meisten Leute gar nicht Verlage groß im Blick haben, die gucken nach den Autorennamen und dann das reicht, aber das ist schon irgendwie so ein anderes Denken, irgendwie so ein etwas, ja, pragmatischeres Denken einfach. Und als Künstler, wenn ich selber was schreibe, dann denke ich, ja, was sind gerade meine Gefühle, wie äußere ich die, und dann ist mir, da denke ich an nichts anderes, das ist egal. Ja.
Okay.
Ja, das spannend. Hatte ich aber noch gar nicht den Gedanken tatsächlich mal gehabt. Ist interessant.
Ja. Ach, sehr, sehr schön. Alex, vielen Dank für deine Zeit, für deine interessanten Eindrücke in dein Verlag, in euren Verlag, auch wie das Ganze zustande gekommen ist. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war, ja, hat mir Spaß gemacht.
Sehr gerne. Dann sage ich mal tschüss.
Tschüss.
Das war das Interview mit Alexander Ginsch vom Freigeist Verlag. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Alex, dass er sich die Zeit für mich genommen hat. Aber auch an dich, dass du bis zum Ende gehört hast. Ich würde mich ja sehr darüber freuen, wenn du mir vielleicht eine Rückmeldung geben könntest, wie du das Interview gefunden hast, ob du vielleicht mehr Interviews haben möchtest oder ob wir da vielleicht einen anderen Drive reinbekommen sollen. Da bin ich sehr daran interessiert, was du so denkst. So, jetzt soll es aber erstmal gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderbaren Donnerstag. Wir beide hören uns morgen wieder, wenn du magst. Dann habe ich wieder ein schönes Hörspiel für dich. Bis dann. Ciao.